Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Und ich freue mich jetzt ganz besonders, dass er da ist und dass wir mit ihm über, unter anderem auch über sein neues Buch sprechen. Feridun Saimoğlu, willkommen. Wir werden natürlich über das Buch sprechen, aber ich habe das schon so gesagt, wenn Sie ein bisschen die Medien verfolgt haben, dann, also auch die entsprechenden Medien, die sich mit Literatur und Büchern beschäftigen, dann sind Sie in der letzten Zeit sehr häufig aufgetaucht. Das Buch ist jetzt, glaube ich, seit 14 Tagen erst raus und auf dem Markt. Sie waren in Druckfrisch, da habe ich Sie so das erste Mal wahrgenommen und dann ging es, glaube ich, los. Fangen wir mal an, wie sieht das denn für Sie jetzt so aus? Wie waren die letzten Tage? Sie müssen ja in zig Redaktionen, Interviews und Terminen gewesen sein.
Ich glaube, man sieht es mir mittlerweile an. Ich bin dann immer sehr brav. Nach dem Essen gehe ich dann ins Bett. Ich höre von Kolleginnen und Kollegen, dass sie auf Partys waren. Das ist für mich verboten. Es ist viel los. Dafür bin ich auch dankbar. Natürlich, ich habe Lesungen gemacht in den letzten Tagen. Ich bin, um die Schauplätze des Romans handelt, nach Eisenach gefahren, zu Wartburg, nach Wittenberg, an die sogenannten Schauplätze, historischen Schauplätze. Es wurde gedreht. Ich habe dann immer wieder mal gelesen. Es gab Lesungen, es gab also viele Auftritte und ich versuche dann, mich nicht zu wiederholen. Ich möchte mich dann nicht so langweilen. Also wenig Schlaf, viel Wasser, viel Kaffee und so wird es auch die nächsten Wochen und Monate gehen. Ja.
Und Sie sind auch einer, der sagt, okay, als Autor muss das einfach dazugehören, da kann ich nicht sagen, ich habe jetzt mein Buch abgegeben, damit ist alles gesagt, sondern dann muss ich halt auch mal noch dorthin und zu der Redaktion und dieses Interview geben. Das gehört einfach dazu.
Ich bin so froh, dass die Zeit der eitlen Publikumsbeschimpfung vorbei ist. Man erinnert sich vielleicht, es gab Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die gesagt haben, ich habe ein Buch geschrieben und das reicht und das, ich möchte mich dem nicht aussetzen müssen. Ich fand das immer etwas eigenartig, denn mich gibt es nicht ohne Leserinnen und Leser, Punkt. Wenn man das nicht versteht, dann hat man, glaube ich, etwas nicht verstanden. Lesungen sind für mich keine Pflichtveranstaltungen. Ich liebe das. Ich wünschte, in meinem wirklichen Leben wäre ich so entspannt und so gut gelaunt wie auf der Bühne. Das ist nicht so. Und ansonsten ist es doch wunderbar, dass das Buch nicht untergeht. Denn man muss sich ja vorstellen, ich habe für dieses Buch ein Jahr investiert. Ich saß da in meiner kleinen Bude an der Schreibmaschine und natürlich kam immer wieder die Idee, wer will das wissen? Wofür das alles? Und wenn das jetzt nicht sang- und klanglos untergeht, dann kann ich doch froh sein und zwischendurch mal gähnen. Okay, ja.
Ich habe noch nie eine Lesung von Ihnen erlebt. Wie sieht das bei Ihnen aus? Lesen Sie mehr? Erzählen Sie? Was ist Ihnen am liebsten?
Ich versuche mich in einer szenischen Lesung. Das bedeutet, dass ich das nicht mag, wenn ich das Buch aufschlage. Die Menschen, die zu den Lesungen gekommen sind, die erwarten dann etwas. Und sie können das Buch selber lesen, aber sie erwarten vielleicht von dem Schreiber nicht, dass er das Buch aufschlägt und im Vortragston, im monotonen Vortragston das dann vorträgt. Ich versuche, in die Zeit einzutreten, also in dieser Welt, in einer Art Selbstvergessenheit. Ich versuche mit verschiedenen Tonlagen mich in die Rollen hineinzuversetzen. Also in diesem Roman bin ich dann auch zuweilen Dr. Martin Luther. Ich möchte einfach das Gefühl haben, dass ich gearbeitet habe, und ich möchte das Gefühl haben, dass ich mir dann am Ende der Lesung den Arbeitsschweiß von der Stirn abwische. Ja.
Und haben Sie den Luxus, dass Sie momentan gedanklich nicht schon im nächsten Roman sind?
Es ist wirklich besonders bei diesem Buch ganz anders als bei den anderen Romanen. Wir haben nicht nur jetzt das späte Mittelalter, wir haben nicht nur die Theologie, wir haben ja auch eine ganz andere Sprache, eine versunkene Welt, habe ich versucht, in fremden Worten, in uns wirklich fremden Worten, deutschen Worten wiederzugeben. Und da gelingt es mir nicht so sehr, also gelingt es mir nicht so gut, hinauszukommen aus dieser Welt. Das ist auch nicht so falsch. Ich habe ein paar Ideen, was das nächste Romanprojekt anbetrifft, aber ich möchte erstmal mich in dieser düsteren Welt von, im 16. Jahrhundert aufhalten noch.
Gut, nun haben Sie tatsächlich schon einiges gesagt, und jetzt sollten wir vielleicht für diejenigen, die, die meisten werden wissen, worum es in den Roman geht, das steht letztendlich auch im Untertitel, aber natürlich ein bisschen den Einblick geben in das Buch Evangelio, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch, das erwähnen wir auch nochmal. Es geht also um Martin Luther, es geht um Martin Luthers Zeit auf der Wartburg, was ja in gewisser Weise so deutsches Geschichtenallgemeingut ist, was jeder kennt. Ja, da kam der Teufel und Luther hat mit diesem Tintenfass geworfen, und das sind so diese die tradizierten Dinge, die man kennt, die man gehört hat. Sie haben jetzt die Zeit beschrieben, wo Luther dort auch die Bibel ins Deutsche übertragen hat, wobei eigentlich ist es die Zeit davor, die Sie beschreiben, aus der Perspektive, da kommen wir gleich nochmal dazu, aber Sie haben immer wieder betont, dass wir haben Luther ja 500 Jahre Reformation, Ihnen war es auch immer wichtig zu betonen, es wurde jetzt nicht dahin geschrieben, oder der Verlag wurde gesagt, Herr Seymour, machen Sie doch mal was über Luther, sondern das Zusammentreffen war Zufall?
Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass zeugt hier nur von meiner Dämlichkeit, dass ich nicht um das 500-jährige Jubiläum wusste. Man muss sich Folgendes vorstellen: Ich sehe nicht fern, ich höre nicht Radio, ich habe keinen Computer, ich lebe in Kiel und bin also etwas verschanzt. Und außerdem bin ich kein Konzeptkünstler, ich kann nicht jetzt im Hinblick oder mit Blick auf ein Ereignis oder auf ein Jubiläumsjahr etwas schreiben.
Und Sie sind auch nicht evangelisch?
Ich bin auch nicht evangelisch, nein. Ich bin aber auch nicht katholisch. Also, mein Lektor ist Zeuge. Ich habe tatsächlich immer wieder über Luther nachgedacht. Die Biblia Deutsch hatte ich gelesen. Es ist ja auch schräg. Ich hatte auch eine schräge Kindheit, schräge Jugend, während andere Frühjugendliche Abenteuerromane lesen, stieß ich auf Luthers Bibel. Ich verstand natürlich kein Wort, aber die Bilder, also die Worte, es waren nicht nur Worte im Sinne von Begriffen, das waren Bilder, das waren Gleichnisse. Und das liebte ich sehr. Es war ein langer Weg. Seit 38 Jahren beschäftige ich mich mit dem Christentum. Ich hatte die Bibel, habe sie 40, 50 Mal gelesen. Auch die Einheitsbibel, aber vor allem Luthers Bibel. So, dass es eine glückliche Fügung, kann man davon sprechen, dass dieses Buch in diesem Jahr erschienen ist. Ich brannte plötzlich für diesen Stoff. Nicht so sehr jetzt die Biografie des sogenannten Reformators, sondern ich wollte wirklich das ernst nehmen. Ich wollte es nicht ironisieren. Ich wollte nicht den Fehler begehen. Ich halte das für einen Fehler, so aus der Gemütlichkeit und Bequemlichkeit der heutigen Sicht, der heutigen Zeit, einen Blick darauf zu werfen, sondern es ging mir um die Sprache. Es ging mir auch um die vergessenen Worte, diese versunkenen Welt. Und dann machte ich mich an die Arbeit.
Okay, auch auf die Sprache kommen wir gleich nochmal. Aber ich halte es nochmal trotzdem fest, als Sie das erfahren haben, und Sie schreiben es ja auch im Nachwort, könnte einem ja auch ein bisschen so die Angst beschleichen, oh Gott, Sie sind ja nun mal kein Sachbuchautor, sondern Sie sind Belletristik, Geschichtenerzähler, wie Sie selbst auch schreiben. Aber hat man vielleicht mal ein bisschen Angst, dass man jetzt in diesem Lutherjahr, wo er wirklich rauf und runter durchleuchtet wird und in allen Spielarten, dass man plötzlich verwechselt wird mit einem der Sachbuchautoren, der schreibt, so war es wirklich?
Ich bin ein Schriftsteller der harten Recherche. Weil ich weiß, dass ich ein Romanautor bin, dass ich eine Geschichte schreibe, musste ich bei diesem Buch ja besonders darauf achten, logische Fehler zu vermeiden. Und ich sprach von diesen Worten. Ich habe natürlich die Bibel gelesen, ich habe die Tischgespräche gelesen, ich habe mich in die Bücher geschickt, sozusagen in seine Bücher. Es ist völlig etwas anderes. Angst hatte ich nicht, habe ich nie. Ich erzähle meine Geschichte, ich schreibe sie auf. Ich dachte nur, es war auch keine Angst, ich dachte, um Gottes Willen, wenn ich in diesen alten deutschen Worten, in diesen Worten des deutschen Spätmittelalters diese Geschichte aufschreibe, werden mir die Leserinnen und Leser einen gewissen Irrsinn unterstellen. Ist das nicht eine irrsinnige Geschichte? Wie verständlich und unverständlich ist dieses Buch? Denn tatsächlich muss man den Willen aufbringen, sich hineinzubegeben. Ansonsten,
auch als Leser, ganz klar.
Leser. Mhm. Ansonsten Sachbücher sind Sachbücher. Es gibt, ich habe auch einige herrliche, wunderbare Sachbücher aus dieser Zeit über ihn, über seine Mitstreiter gelesen. Ich bin aber nur ein Roman, also nur ein Schriftsteller und erzähle eine Geschichte, wie es da nicht etwa wirklich zugetragen hat, sondern eine Möglichkeit, ja.
Nun hatte ich das vorhin Ihnen gar nicht gesagt. Wir unterhalten uns zwar hier, aber ich glaube, wir können jetzt eigentlich nicht weiter sprechen, wenn wir nicht wirklich mal zumindest eine Seite gehört haben. Ja, deswegen überfalle ich Sie jetzt ein bisschen. Einerseits, aber andererseits haben Sie sicherlich natürlich einen Ausschnitt parat. Dass wir ganz kurz mal eine Seite in dieser Sprache hören, die Sie für diesen Roman erschaffen haben und in der Sie diese Welt erzählen, bevor wir dann vielleicht nochmal auf den Erzähler an sich zu sprechen kommen. Also, dass wir vielleicht so eine Burkhardt-Passage nehmen.
Alles klar.
Um dann auf diesen Burkhardt einfach noch zu sprechen zu kommen.
Das Tollhäuschen steht an der Mauer in der Nähe des Predigertors. Der Affensinnige schlottert in der Kiste, drückt das Gesicht gegen die Fensterstäbe. Er ist ein scharrender Vogel, er ist ein gefallener Geist, er führt Luftstreiche aus. Man hat ihn mit Leichenbinden umwickelt. Die Bürger wollen Schaden und Schändlichkeit abwenden. Der Mönch lehrt, die Scham ist der Wille des Fleisches zum Gesetz. In Eisenach leben die Leute das Mirakelspiel, die Mummerei in Maßen. Sie streiten wieder die Gespinste. Haupt und Glieder sind dem Jungen in der Totenkiste zerschrammt. Je wirft er sich mit einem Ruck nieder, stellt sich wieder ans Fenster, schreit besessen, unnützes Gespei. Die Weiber schlagen das Kreuz. Was der Irre brüllt, ist für ihre frommen Ohren anstößig. Er spuckt Flüche wie ein schlimmer Hurer. Kommt sein Ungestüm vom Teufel? Der Friede ist zerbrochen. Es hebt ein an ein Schnauben und Raunzen. Die einen predigen, wir werden im Himmel ernten. Die anderen, sie wollen Teufels Beutestücke mit Eisen und Lanze niederringen. Den Weibern und den Kerlen ist das Herz ein Mühlstein in der Brust. Die Sünder sind in sich hinein verdreht. Vielleicht zahlt der Tobsüchtige das Angeld auf die Seligkeit. Die feinen Herren tragen hölzerne Überschuhe, auf dass sie nicht einsinken in Schlamm und Schmutz. Trotz der Treppen spritzt Dreck auf ihre Waden. Das Beschütten der Gassen mit Unflat ward verboten, dass die Leute ihre Unsauberkeit auf die Gasse leeren, macht sie zu säuen.
Vielen Dank. Ja, das, die Sprache, die Perspektive, kommen wir gleich noch, aber sich in diese Sprache reinzuarbeiten, die beim Zuhören und auch beim Lesen zunächst mal, das kann ich auch aus der eigenen Erfahrung sagen, kein Text ist, den man mal so abends vorm Einschlafen noch mal eine halbe Stunde liest. Also für dieses Buch musste ich mir wirklich auch einen Tag nehmen, um es am Stück in diese Welt einzutauchen, was am Anfang auch für mich nicht ganz so einfach ist. Manchmal weiß man, ich gestehe, dass man, naja, gut, bei manchen Romanen liest man 2-3 Seiten und weiß nicht, worum es geht. Und hier liest man, ist fasziniert und weiß aber auch nicht, was habe ich eigentlich, was wird beschrieben. Man muss da reinfinden in diese Welt, in diese Begriffe. Sie haben gesagt, Sie haben teilweise auch diese Texte gelesen. Aber wie haben Sie es geschafft, das sozusagen zu einem aktiven Wortschatz zu machen? Auch in den einzelnen Wörtern und nicht nur in der Art, wie sie zusammengefügt sind.
Ich stimme mich bei jedem Roman auf den Ton ein. Hier reichte natürlich nicht das bloße Studium. Es half, aber reichte nicht allein das bloße Studium der Werke von Luther und seine Mitstreiter, seine Briefe an die sogenannten Evangelisten der Tage. Ich musste mich von meiner Heutigkeit verabschieden. Wissen Sie, ich habe den Eindruck, dass man, das ist in diesem Jahr, in diesem Reformationsjahr um Bekömmlichkeit geht. Also man macht aus Martin Luther aus einen pausbäckigen, ein pausbäckiges Kräutermännlein, und je näher wir ihn zu uns zerren, je mehr er uns ähnelt, desto besser. Das ist aber Schwindel. Und ein Schreiber schwindelt auch im dichterischen Sinne. Das heißt, ein Schreiber gibt vor, dass die Geschichte, die er geschreibt, dass der Roman eine echte Geschichte ist. Aber er versucht dabei nicht zu lügen. Was habe ich also gemacht? Ich wollte mich nicht wie ein Rucksacktourist in diese Zeit begeben. Wenn ich schon für diesen Stoff brenne, muss ich es in Kauf nehmen, es der Leserin und dem Leser ein bisschen schwer zu machen. Es gibt ja bekömmliche Bücher. Man kann sie lesen, man kann, ach ja, Kochrezepte à la Martin Luther. Das ist nicht falsch, aber das ist meine Sache nicht. Ich habe nur was dagegen, wenn man ihn unterschätzt, wenn man so tut, wenn man seine Frömmigkeit, wenn man die Düsternis und wenn man seine Melancholie und all diese ganze Zerrissenheit, wenn man all das unterschlägt und im Grunde genommen ihn auf Glanz poliert, um ihn auf den Sockel zu stellen. Also habe ich in diesem einen Jahr es mir auch nicht leicht gemacht. Ich habe gefastet wie er, ich habe also Gottesanrufungen, auf die ich bei ihm gestoßen bin, habe mich dem gefügt, habe immer wieder gelesen, habe mich niedergeworfen. Es ist ja verrückt, es ist vielleicht Method Writing, aber vor allem habe ich nicht vergessen, dass hier ein großer Deutscher ist, der den Kopf hingehalten hat. Und es ist nicht alles gut, was man an ihm so findet. Ich bin auch wirklich sehr, sehr froh, dass ich nicht damals gelebt habe. Aber wenn ich schon darüber schreibe, dann möchte ich nicht lügen und ich möchte ihn ernst nehmen. Das habe ich gemacht. Also wurde die Sprache, es ist natürlich meine eigene Kunstsprache, nah aber an der Realität der Sprache von damals gewebt. Ich habe dazu nach vielen Monaten habe ich diesen Ton gefunden und habe dann das Buch in 3,5 Monaten geschrieben.
Und Sie hatten den wohl auch drauf. Also bitte jetzt möchte ich nicht, sagen Sie mal was in dem Ton, aber zumindest im Nachwort schreiben Sie ja auch, dass Sie Leuten dann in diesem Ton erzählt haben. Muss man sich das also auch wirklich so vorstellen, dass Sie auch in der mündlichen Sprache dann so in der Lage waren, in diesen Tonfall auch zu kommen und zu sprechen?
Mein armer Kumpel.
Ohne dass wir jetzt das Interview so weiterführen.
Ja klar, also mein bester Kumpel Gunther, der hatte sich bereit erklärt, er hatte einen Kastenwagen, ich kann nicht Auto fahren, mich da an die Originalschauplätze zu fahren. Und ich stimmte mich ein, ich redete, sprach auf ihn ein in diesen Worten, bis er sagte, ich soll bitteschön mal das Maul halten. Er hatte die Nase voll langsam.
Wir sind fast am Ende und müssen beide irgendwie das Maul halten. Dennoch, einen Aspekt möchte ich noch erwähnen, und vielleicht, den ich sehr interessant fand. Sie schreiben das ja nicht aus Luthers Ich-Perspektive, sondern aus der Ich-Perspektive eines katholischen ehemaligen Landsknechts, der eigentlich auch ziemlich brutal ist, der jetzt aber loyal zur Bewachung Luthers abgestellt ist. Das ist die Ich-Perspektive, über die wir wahrscheinlich jetzt auch noch länger reden könnten. Faszinierend an dieser Perspektive fand ich, dass Sie diese Figur in einer unglaublichen Loyalität schildern. Der Ich-Erzähler sagt immer, der Ketzer, wenn er für sich über Luther spricht. Und nach außen hin sagt er immer Meister zu ihm. Selbst wenn Luther sagt, für dich bin ich doch ein Ketzer. Nein, bist du nicht Meister. Diese unglaublich loyale Figur, die in dieser Zerrissenheit, die sie hat, zu Luther steht, die fand ich sehr faszinierend, dass sie die so loyal erschaffen haben.
Er ist Katholik. Er ist, um in den Worten von damals zu sprechen, altgläubig, aber er hat einen Eid geleistet. Er ist verpflichtet, dem Fürsten diesen als Ketzer ausgeschrienen Mann zu bewachen. Aber natürlich ist es mehr als das. Der Landsknecht Burkhardt wirft Martin Luther vor, ihn vom Brauch seiner Väter und Vorväter abbringen zu wollen. Aber er sieht auch Folgendes, und die Loyalität, die wächst auch immer mehr. Er sieht Folgendes: Hier hat er es nicht mit einem Mann zu tun, der Wasser predigt und Wein trinkt, sondern hier hält wirklich einer den Kopf hin. Hier stellt sich einer nicht heraus, sondern hier setzt sich einer aus. Und als Krieger, als Landsknecht, um jetzt in der Geschichte zu bleiben, hat er für den Mut des Frater Martinus, des Meisters, nur Achtung übrig. Ja.
Nun sind wir leider am Ende und müssen das Maul halten, hier auf dieser Bühne. Ich danke ganz herzlich fürs Kommen, Feridun Saimoğlu.
Danke sehr.
Und es ist, glaube ich, jetzt irgendwo noch ein Mensch.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.